Musik, 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 der Lauschplausch mit Micky Mitzki-Schiller und Stefan Übelacker.
Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Hier ist wieder euer guter alter Lauschplausch.
Mein Name ist nicht Spencer, sondern Micky Schiller und bei mir ist auch nicht Elvis, sondern...
der Stefan Übelacker.
So sieht's aus. Hi Stefan, grüß dich.
Hallo Micky.
Hast du eine Idee, was für eine Moderation ich hier gerade schlecht kopiert habe?
Na klar, hier ist der Wiener, euer Spencer.
Wunderbar, klasse. Und damit haben wir auch schon angedeutet, wohin die Reise heute gehen soll. Allerdings möchte ich wie immer vorher noch die Spielregeln unseres kleinen musikalischen Lauschplauschs erläutern. Wir beschäftigen uns mit Musik aus dem deutschsprachigen Raum, die aber nicht deutschsprachig sein muss. Ein gutes Beispiel wäre die Band Opus, Österreicher, die auf Englisch singen, wären trotzdem bei uns im Podcast vorhanden. Stefan und ich moderieren abwechselnd. Die ungeraden Folgen liegen bei mir, die geraden bei Stefan. Und da wir in einer ungeraden sind, bin ich heute wieder dran. Darüber hinaus arbeiten wir mit Jingles. Wann immer dieses Jingle eingespielt wird, hören wir uns einen Song an und bitten euch dasselbe zu tun, indem ihr in die Shownotes guckt. Dort ist alles verlinkt. Und infolgedessen werden wir dann über dieses Ereignis sprechen. Ich hoffe, dass die Regeln damit soweit klar sind und ich ins Thema starten kann. Wir haben heute Folge 7. Musik aus Kinderfilmen und Serien der 70er und 80er Jahre. Stefan, was passiert bei dir, wenn ich dieses Thema erwähne?
Ja, ich erwarte natürlich einen Teufelsritt in meine Vergangenheit und bin gespannt, was du uns zutage fördern wirst.
Dann beleuchten wir doch als erstes mal das Phänomen als solches. Es geht also um Musik, die für Filme und Serien extra angefertigt worden ist. Diese Musik darf durchaus zur Programmmusik gezählt werden, also Musik, die ganz bestimmte Ideen, Erinnerungen oder Gefühle wachrufen möchte. Es ist also eine sehr emotionale Musik. Und ich behaupte, dass sie in vielerlei Hinsicht wichtiger als das Bild ist. Und das würde ich ganz gerne beweisen, indem ich uns als allererstes ein Video verlinkt habe, das ihr in den Shownotes findet. Und jetzt bitte mal guckt. Es geht los. Ja, ich glaube, das hat uns sehr eindringlich die Macht der Musik präsentieren können. Die Musik bestimmt darüber, wie wir etwas sehen, wie wir es empfinden, was es uns sagt. Und in dem Moment, als das lustige Yakety-Sax-Thema, das einige von uns aus der Benny Hill-Show noch kennen werden, ertönt, wird aus etwas, was in eine Katastrophe steuert, irgendwie dann doch etwas sehr, sehr Lustiges. Was meinst du, Stefan?
Ja, ich musste eben tatsächlich gerade an Benny Hill denken, weil ich habe das einfach, diese Melodie verbinde ich einfach mit dieser Show aus England.
Definitiv, so ist das. Sonst hast du nichts zu sagen?
Ja, ich glaube, das kann man natürlich mit vielen Musikstücken machen.
Ja.
Das berühmte, es gibt ja auch diesen Clown-Marsch, diesen berühmten. Auch wenn man den in irgendwas reinmünzt, auch dann verbindet man automatisch komische Elemente damit.
Ja, das ist so. Das heißt, die Musik erzeugt die Stimmung und kann den Bildern tatsächlich komplett widersprechen und damit einen ganz anderen Eindruck hervorrufen. Wenn wir unter einen Horrorfilm lustige Musik legen, ist das plötzlich nicht mehr Horror. Wenn wir unter eine lustige Szene beklemmende Musik setzen, wird diese plötzlich sehr, sehr anstrengend für uns. Sehr emotional, sehr angespannt. Musik gibt also tatsächlich die Emotionalität einer Szene und damit auch des Gesamtproduktes am Ende vor.
Ja, ich musste dabei tatsächlich an mein Großwerden mit Musik denken und ein einschneidendes Erlebnis war dann mit Sicherheit die Entdeckung der Band Die Ärzte für mich in den mittleren 90er Jahren.
Ist es wahr?
Ist es wahr, tatsächlich. Und das war auch tatsächlich ein Ereignis, das beschreibt nämlich genau das, was du auch gerade gesagt hast, nämlich das Auseinandergehen von Musik und Bildsprache. Ja, und das war bei mir der Schundersong und das Video dazu, dieses durchchoreografierte, musicalartige Video, wenn das noch jemand vor Augen hat.
Ja, 20er und bis 40er Jahre Show.
So genau, so Wasserballettmäßig so angehaucht. Und dann dieser harte Rachetext dazu, der komplett im Gegenteil dazu stand. Und das hat mich direkt fasziniert und eingenommen für die Band.
Ja, zumal es dem Ganzen ja auch noch eine sehr, sehr ironische Brechung draufgesetzt hat. Und das macht das Lied aus meiner Sicht auch als Gesamtwerk zu dem, was es ist.
Und ironische Brechung, come on, da bin ich immer für zu haben.
Wem sagst du das, mein Lieber? Jutti, dann starten wir doch mal mit Filmen. Als ersten Film habe ich Die Vorstadtkrokodile ausgesucht. Das ist ein Fernsehfilm aus dem Jahr 1977 und basiert auf einem Buch von Max von der Grün. Es gab mittlerweile, ich glaube, diverse Neuverfilmungen, respektive eine mit mehreren Teilen. Hier interessiert mich das Original von 1977. Und hier gibt es ein sehr eindringliches Musikstück von El Pasador mit dem Titel Amada Mia, Amore Mio. Viel Spaß.
Ja, ich kannte natürlich die Vorstadtkrokodile, ja. Aber ich kenne, glaube ich, eher die Neuverfilmungen, als dass ich das Original kenne.
Gewiss.
Und die Musik finde ich ja unbeschreiblich gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir sind, hast du das ja gesagt, im Jahr 77, ja. Also in der Disco-Zeit.
Ja.
Santa Esmeralda ist mir sofort so in den Sinn gekommen, dieses ja. Handklappen.
Kastagnetten sagen alles.
Genau, und Kastagnetten am Anfang. Aber je später der älter das Song wird, kommt auch mal mehr so Bonnie M. durch.
So. Es ist der Zeitgeist.
Ich hatte gerade nur noch auf die Zeile gewartet, she's crazy like a fool.
Vergiss es. Kriegst du nicht.
Aber ich habe eine, ich meine, du hast, es ist ja ein Kinderfilm.
Richtig.
Und wie habe ich diese Stöhner drin zu deuten?
Ja, das fragst du im Prinzip den 5-jährigen Mickey, der das damals halt in diesem Alter gesehen hat und diese Verbindung erstmal nicht hergestellt hat. In der Tat, was das Lied eigentlich als Aussage hat und wie es dann im Film verwendet wurde, hat nichts miteinander zu tun.
Im Abspann oder im richtigen Film
auch? Ich glaube, es läuft auch im Abspann, es läuft auch immer wieder im Film. Es ist quasi der Soundtrack des Films und hat mich emotional total geflasht damals, weil es eben so aus der Rolle fiel, weil es ganz eindeutig nicht für Kinder war. Es, aus Kindersicht spricht es Erwachsene an. Lustigerweise aus erwachsener Sicht hat es sehr viele kindliche Elemente. Und wenn man sich Videos auf YouTube dazu ansieht, sieht man, dass El Pasador, der Sänger, das auch sehr, sehr gerne mit Handpuppen spielt. Also ganz eindeutig scheint dort eine Kinderkonnektivität angelegt worden zu sein.
Ja.
Ja, und ein gutes Beispiel dafür, dass wir einen klassischen Italo-Hit der 70er haben, der Disco-Italo-Hit, der hier in einen ganz anderen Kontext gesetzt wurde und ja, mehr oder weniger gut funktioniert. Was gut funktioniert hat, ist, dass wir Kinder der 70er dieses Lied gewiss nicht vergessen werden und immer, immer wieder gerne hören. Es gibt übrigens Coverversionen. Es gibt, oh Gott, von wem? Ich glaube, von Dieter Thomas Kuhn gibt es eine. Zieh dich nicht aus, Amore mio. Oder das Gegenteil, was weiß ich, kenne mich damit nicht aus.
Zieh dich wieder an.
Springen wir zum nächsten Film. Wir sind im Jahr 1984 und der Film Die unendliche Geschichte kommt ins Kino. Hier haben wir Musik von einem sehr, sehr berühmten deutschen Filmkomponisten, den wir auch bereits in anderen Kontexten innerhalb unseres Podcasts genannt haben. Die Rede ist vom vor 3 Tagen verstorbenen Klaus Doldinger. Klaus Doldinger hat vom 12.05.36 bis zum 16.10.25 gelebt und in der Zeit irrsinnig viel Filmmusik gemacht. So auch Musik für den Film Die unendliche Geschichte, was ein Kinderfilm ist. Kennst du den Film, Stefan?
Natürlich.
Hast du die Musik im Kopf?
Ich verbinde natürlich mit der unendlichen Geschichte Limahl. Sozusagen, das ist der Signature-Song, sage ich jetzt mal.
Der genauso aufgesetzt ist wie eben bei den Vorstadtkrokodilen, richtig.
Genau, und die Musik kommt mir bestimmt wieder in den Sinn, wenn ich sie höre.
Dann will ich dich doch mal nicht länger auf die Folter spannen. Wir hören Flug auf dem Glücksdrachen aus der unendlichen Geschichte von Klaus Doldinger.
Ja, da schießen direkt 1000 Bilder natürlich durch den Kopf, dieser Flug auf dem Drachen,
ja.
Fuchur.
Richtig.
Natürlich dabei diese Musik, da war ja auch Special Effects alles ganz am Anfang noch halt und der Film war damals seiner Zeit schon ziemlich voraus.
In technischer Hinsicht aus deutscher Sicht, ja.
Ja, genau. Ne? Also für eine deutsche Produktion.
Sehr ambitioniert. Wolfgang Petersen hat das Ganze gemacht, der auch das Boot gemacht hat, wo ja auch Musik von Klaus Doldinger zum Einsatz kam, die ich mal bitte zu vergleichen. Weil das, was wir hier in der unendlichen Geschichte hören, eher in Dur-Farben, haben wir so in etwa im Boot-Soundtrack in Moll-Farben. Man könnte tatsächlich die Songs dieser Soundtracks gut miteinander mischen und würde nicht merken, dass es nicht aus einem Guss ist, meines Erachtens. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Ja, ich vielleicht noch gleich ein kleiner Fun-Fact am Rande. Wussten Sie eigentlich, dass der Film Die unendliche Geschichte auch nur 2 Stunden geht?
Okay, ein Brecher. Hast du den Film damals gesehen?
Ich bin ja Jahrgang 82, wie ich ja unlängst schon mal bemerkt habe, auch noch aufgewachsen in der Tetterei. Und da war es natürlich nicht so einfach, an den Film ranzukommen, aber im Laufe der 80er Jahre habe ich ihn auf jeden Fall gesehen und danach auch, wenn er im Sonntagnachmittagsprogramm oder wann auch immer solche Filme wiederholt worden sind, lief, natürlich habe ich ihn öfters gesehen.
Hast du das Buch von Michael Ende gelesen?
Nein, tatsächlich nicht.
In der Tat, Michael Ende war ja mit der Verfilmung nicht sehr glücklich und wenn man das Buch gelesen hat, versteht man auch warum. Im Prinzip wird nur die erste Hälfte des Buches im Film gezeigt und dann ein Fantasieende, das der Moral, die das Buch eigentlich transportieren möchte, sogar widerspricht. So gesehen leider, 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 trotz vieler guter Bilder und sehr, sehr guter Stimmungsmusik, kein wirklich empfehlenswerter Film. Bleiben wir bei Filmen und springen zurück ins Jahr 1969. Ja, offiziell gehört das natürlich nicht in 70er und 80er. Aber da das Produkt, um das es geht, in den 70ern und 80ern sogar bis in die Jetztzeit immer noch präsent ist, habe ich es einfach mal mit reingenommen. Die Rede ist von Pippi Langstrumpf. Ursprünglich als Serie konzipiert, dann als 4 Filme erneut veröffentlicht, kennen wir alle das Pippi Langstrumpf Titellied. Moment mal, das ist doch eine schwedische Geschichte. Wieso komme ich hier also mit Pippi Langstrumpf um die Ecke?
Alter Schwede.
So, genau genommen ist es eine schwedisch-deutsche Koproduktion. Und an den Liedern dieser Serie bzw. der Filme sind auch Deutsche beteiligt. Einerseits haben wir den, ja, Schweden, Georg Riedel, der aber als Sohn eines Sudetendeutschen am 8. Januar 1934, übrigens der Geburtstag von Elvis, David Bowie und mir, so, nur mal so am Rande, auf die Welt gekommen ist. Und zwar in Karlsbad im Jahr 1934. Der Mann hat zusammen mit einem anderen Deutschen, nämlich mit Konrad Elfers, Musik geschrieben, die ihr alle kennt, nämlich das berühmte Pippi-Langstrumpf-Titellied und auch das Carlsson-Lied. Da das Pippi-Langstrumpf-Titellied jeder kennt, habe ich aus diesem Format ein anderes Lied ausgewählt. Wir hören jetzt den Seeräuber-Opa Fabian. Ja, das war der Seeräuber-Oper Fabian. Der Text stammt im Original von Astrid Lindgren. Die Komposition, es lässt sich nicht genau sagen, stammt wohl von Konrad Elfers und Georg Riedel. Was verbindest du damit, Stefan?
Also mit dem Seeoper-Räuber, nee, Moment, den Räubersee, mit dem Fabian-Räuber-Oper Sebian.
Ja, mach dich ruhig über mich lustig, vielen Dank.
Ich verbinde natürlich die ganzen Filme, es ist ja nicht nur einer gewesen, die erschienen sind. Und ich sag mal, Pippi Langstrumpf oder Astrid Lindgren als Schöpferin von Pippi Langstrumpf hat natürlich das Thema Female Empowerment schon vorweggenommen.
Oh ja.
Bevor es in Mode war oder in Mode kommen musste sozusagen. Das meine ich natürlich nicht despektierlich, sondern dass es auch sehr lange gedauert hat, bis das Thema auch wirklich eine größere gesellschaftliche Breite erreicht hat.
Ja, und Fun Fact, die erste Frau in Anführungsstrichen, die ich in Strapsen gesehen habe.
Nach Elisabeth Volkmann.
Wahrscheinlich zeitgleich mit Volkmann und Steger, ja, vermute ich ungefähr. Gesungen wurde das Lied übrigens von der Schauspielerin Eva Mattes, die auch nur in der Serie die Pippi gespielt hat. Im Film spricht sie den Tommy, kurioserweise. Und es ist nicht die einzige Jungenrolle, die Eva Mattes jemals gesprochen hat. Sie ist auch Timmy bei Lassie.
Eine tolle Schauspielerin und war ja auch eine Muse von Rainer Werner Fassbinder gewesen, später auch Tatortkommissarin gewesen. Habe ich immer sehr gerne die Fälle geschaut, wenn sie am Ruder war.
Ja, sehr schön den maritimen Bogen gekriegt. Ich hatte es bereits angedeutet, ich möchte auch in Carlsson vom Dach noch einmal reinhören. Here we go. So, und jetzt kommst du.
Ja, wir sind in den 70ern.
76, richtig.
Genau, hört man natürlich auch so an der Musik.
Und am ganz jungen Oliver Rohrbeck, herrlich anzuhören als Stimme für den jungen Lüllebrohr.
Es schäftet so ein bisschen halt auch da.
Aber hallo, Wawa-Gitarre at its best.
Ja, genau. Ne? Mit der Serie selber oder mit dem Film verbinde ich jetzt tatsächlich nicht so viel.
Das stört keinen großen Geist. Ja. So, wir hören ja aber in der Tat, dass auch zeitgenössische Musik an Kinder herangetragen wird. Und ich glaube, für mich war es die erste Begegnung mit einer Soul-Funk-Musik. Wawa-Gitarre, das, was am Anfang das Stück so stark prägt. Und mir auch so im Gedächtnis geblieben ist, dass es zur Musik gehört, die ich mein ganzes Leben nie vergessen habe und auch nie vergessen werde. Deswegen hat auch dieser Film bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ähnlich wie die Pippi Langstrumpf-Filme. Ja, Astrid Lindgren kann's eben. Dann möchte ich jetzt den Bogen zu Kinderserien der 70er und 80er Jahre spannen. Und da kommen wir an einem Namen keinesfalls vorbei. Es ist ein Name, der im Rahmen dieses Podcasts schon häufiger genannt wurde. Und ich muss lachen, weil hier ein Stefan Übelacker vor mir aufzeigt und etwas sagen möchte. Ja, Stefan, was möchtest du denn beitragen?
Alf?
Nee, es ist nicht Alf. Du lachst dich tot, ich merk's, jawohl. Nee, aber wenn du möchtest, machen wir sehr gerne einen Halt-dich-wacker-Übelacker-Quiz draus. Wen könnte ich denn sonst noch meinen? Schöpfer von unendlich vielen Kinderserien-Melodien der 70er und 80er Jahre. Was für ein Name würde dir denn noch einfallen?
Christian Bruhn.
Super, da sind wir.
Boah.
Geht doch. Wunderbar, Christian Bruhn ist am 17. Oktober 1934 geboren worden. Das heißt, er hatte vor 2 Tagen Geburtstag. Wir gratulieren herzlich an dieser Stelle. Der Mann ist stolze 91 Jahre und ungefähr das Musikurgestein der Bundesrepublik Deutschland schlechthin. Was der alles gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut. Und damit meine ich vom Schlager über Filmmusik, über Kindermusik. Der kennt keine Grenzen. Und das ist das, was ich an ihm auch so schätze und bewundere. Da geht es einfach nur um Musik. Und das Genre, die Schublade, ist diesem Mann total egal. Hast du spontan eine Idee, worauf ich vielleicht hinaus möchte an Musik, wenn es um Christian Bruhn geht, Stefan? Hast du Kindermusik vom Christian Bruhn im Ohr? Und wenn ja, was? Ist nicht von ihm.
War nicht von ihm. mir würde sowas jetzt einfallen. Ich glaube, so das bekannteste Wiki-Lied zum Beispiel.
Das Wiki-Titellied ist in der Tat von Christian Bruhn. Und da hören wir jetzt mal rein. Allerdings nicht in der Originalversion, sondern in einer Coverversion. Ich hoffe, es ist nicht allzu eitel, wenn ich darauf verweise, dass meine kleine lustige Band Donald Dark Weiland diesen Song gecovert hat. Und ich würde sehr, sehr gerne auf diese Coverversion rückgreifen. Donald Dark, Wiki.
Hardrock für Kinder.
Ja, in der Tat. Und da sieht man, dass dieser, ja, dass dieses Jucken, diesen Song unbedingt covern zu wollen, wirklich übermächtig war. Kleine Anekdote am Rande. Wir hatten das schon lange vor und fest geplant, fürs nächste Album Wiki zu covern. In der Zeit sind wir dann Vorband der bereits auch in der ersten Folge unseres Podcasts erwähnten Band JBO geworden. Unsere Erstbegegnung war, dass wir in den Showroom kamen, in dem später auch der Auftritt stattfand, und JBO gerade einen Soundcheck hinlegten. Und im Rahmen dieses Soundchecks Wiki spielten. Und wir waren am Boden zerstört und gleichzeitig total erfreut, weil wir ganz offenkundig Menschen mit ähnlicher Gesinnung gefunden haben, die aber dummerweise offenkundig vor uns auf die Idee gekommen sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben diesen Song dann am selben Abend gemeinsam performt.
Jahre später sollten auch Matzen eine Coverversion davon aufnehmen.
In der Tat, ich glaube, die ist auch auf dem, wie heißt der Sampler nochmal, dieser Kindersampler, der mehrere Folgen hat. Weißt du noch, wie der hieß?
Nein.
Richtig.
Nein, hieß er nicht. Ich weiß es leider jetzt nicht.
Ist auch gar nicht wichtig. Die wichtige Information ist, wer das im Original, also in der Christian Bruhn-Version gesungen hat. Weißt du das, Stefan?
Also die Toten Hosen waren es nicht.
Knapp vorbei. Es war eine Band namens Stowaways, die man unter diesem Namen heute kaum mehr kennt. Aber unter ihrem späteren Namen Blackfoes. Ja, wir hören dort die Blackfoes singen. Und wenn man es weiß, hört man es auch. Kommen wir zu weiteren Titeln, die aus Christian Bruns Feder stammen und durchs Kinderprogramm bekannt geworden sind. Ich hätte Klikla-Klavitta im Angebot, Marco, Heidi, Sindbad, Die Rote Zora, Tim Thaler, Captain Future, Silas, Manny der Libero, Jack Holborn, Alice im Wunderland, Nesthäkchen, Patrick Packard und Oliver Maas. Das sind wahrscheinlich nicht alle, aber ich hoffe, die bekanntesten genannt zu haben. Wir beschäftigen uns mal mit Tim Thaler genauer, der Junge, der sein Lachen verkauft hat. Das war eine sehr eindringliche Serie des ZDF. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es originär ein Weihnachtsvierteiler war, weil es auch später in anderer Unterteilung wieder im Kinderfernsehen zu sehen war. Grob geht es darum, dass ein Junge dem Teufel sein Lachen verkauft. Wir sind Ende der 70er Jahre und im Folgenden hört man sehr genau, welches musikalische Ereignis dieser Einspielung vorangegangen ist und welche Band Christian Bruhn wohl zu dem Zeitpunkt gerne gehört hat. Hört doch bitte mal rein. Wir hören das Aravanadi-Thema aus Tim Thaler, auch genannt das Nebelthema oder das Thema des Barons. Here we go.
Ja, ich verbinde da irgendwie Prog-Rock mit.
Ja, eine spezielle Band.
Ja, Pink Floyd.
Aber sowas von. Ne? Die Wish You Were Here ist gerade mal 1 bis 2 Jahre alt. Mhm. Die Bezüge sind überdeutlich. Ja. Ne? Hier scheint es On You Crazy Diamond, aber so richtig ordentlich. Und es zeigt, was für eine Bandbreite Bruhn hat. Was für eine Liebe zu jeder Musik, zu jeder Form guter Musik. Und hier ist es ganz eindeutig Pink Floyd gewesen, was sein Schaffen beeinflusst hat. Kommen wir zu einem weiteren Schaffen Christian Bruhns, vielleicht einem seiner wichtigsten. Es gab Ende der 70er eine Anime-Serie aus Japan mit dem Titel Captain Future. Diese hatte im Original einen schlageresken Soundtrack und in jedem Land einen eigenen bekommen, so auch im Deutschen. Und wer, wenn nicht Christian Bruhn, wäre dafür maximal geeignet gewesen? Denn hier überzeugt er mit einer retrofuturistischen Mischung, wie man aus heutiger Sicht sagen würde, damals war es brandaktuell, aus Disco-Elementen, aus treibenden Elementen. Er schafft eine wirklich komplette Landschaft durch Musik, die die Serie, gerade die technischen Elemente der Serie, man sieht ja teilweise nur Elemente blinken auf einer Kontrolltafel, so toll untermalt, dass sie einen ganz, ganz anderen Wert hat als in jeder anderen Version. Und wir hören selbstverständlich ins titelgebende Lied rein. Hier ist das Captain Future Theme. Was sagst du, Stefan?
Ja, ist natürlich ein ganz markantes Thema und ja. Die Serie hat mich auf jeden Fall auch begleitet halt. Das war ja so eben der Vorläufer aller späteren Anime-Serien, die dann aus Japan rüberkamen halt. Und dieser Soundtrack, der hat einen schon als Kind halt einfach eingenommen. Man war dann irgendwie direkt drinne, geht also auch schon so in Richtung Raumschiff Enterprise und so, spielt da mit rein, ne? Und tolle Komposition einfach und heute immer noch zeitlos.
Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit des Songs und die Instrumentierung des Songs rausnehmen würde und die Hauptmelodie langsam spielen würde, woran würde sie dich erinnern?
Raumschiff Enterprise?
Tatsächlich? Christian Bruhn hatte was anderes im Kopf, als er dieses Thema geschrieben hat. Und zwar Westernmusik. Denk mal an Karl May. Wenn du an das berühmte Winnetou-Thema von Karl May denkst. Und
Karl May war der, der das Kapital geschrieben hat.
Vollkommen richtig. Ah. Ich kann jeden Lauschlappen draußen an dieser Stelle nur aufs Heftigste ermuntern, bitte mal reinzuhören, querzuhören und dann festzustellen, ach guck, ja in der Tat, das klingt komplett verwandt. Bruhn hatte diese Melodie rumliegen und dann kam der Auftrag Captain Future Science-Fiction-Serie. Also hat er das Ganze einfach schneller gemacht, verfunkt, verdiskut und fertig war Captain Future. Im Original tatsächlich gedacht als Western-Thema. Ich möchte bitte nochmal in die französische Version von Captain Future reinhören, weil das auch ein ganz tolles Titellied ist, das natürlich überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat, weil dort ein Franzose singt und ich mir sogar noch eine Coverversion ausgesucht habe, die ich so rührend finde, dass ich sie euch nicht vorenthalten konnte. Seht's mir nach. Hier kommt Capitaine Flamme. Ist das nicht mit herrlich viel Liebe eingespielt? Ich liebe es. Find's großartig. Was sagst du, Stefan?
Ich habe tatsächlich ein großes Faible und eine große Sympathie für französischen Chanson. Und ja, die trifft da natürlich da voll ins Mark, diese Version halt.
Ah oui.
Sehr, sehr schön.
Ja, ich mag es auch total gerne, zumal es das Schlagereske mit dem Poppigen so schön verbindet. Und ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wie Kinder, nach denen die Serie gelaufen ist, die Melodie noch weiter gesungen haben. Ich springe aber nochmal zurück in die deutsche Captain Future Version. Genau genommen springe ich eigentlich erstmal zu Patrick Packard oder Patrick Packard.
War das der Bruder von Hewlett?
Vollkommen richtig.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Jetzt verstehst du das ganze Universum. Bei Patrick Packard haben wir Musik, auch wieder von Christian Bruhn, gesungen von einer Lady Lily. Sagt dir das was, Stefan?
Nein.
Lady Lily ist das Pseudonym der gleichen Sängerin, die als Gitti mit Erika zusammen das Heidi-Titellied singt. Du kennst sie auch aus der Milka-Werbung, es ist die Dame, die die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt, gesungen hat. Und, schlagen wir den Bogen zurück, für die Kinderserie Alice im Wunderland gesungen hat. Musik, es darf nicht weiter verwundern, Christian Bruhn. Wir hören uns jetzt Patrick Paccard an. Achtet mal bitte ganz genau auf eine bestimmte Stelle, und zwar die bei Minute 1,10, und vergleicht sie danach mal mit dem eben gehörten Captain Future Soundtrack von Christian Bruhn bei Minute 1,35. Wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Es ist dieselbe musikalische Phrase, die hier Verwendung gefunden hat. Ich hoffe, das höre nicht nur ich so.
Ich finde es halt ganz interessant, diese jetzt rein weg vom Instrumental zu gehen und halt hier eine Sängerin reinzuholen mit dabei. Das war halt einfach auch damals absoluter Zeitstil.
Ja, so ist es. Am Bass übrigens meistens Günter Gebauer, der Bassist schlechthin, wenn es um Christian Bruhn Kompositionen geht. Und der auch heute noch erzählt, dass er bisweilen nachts angerufen wird, gerne auch mal zwischen 2 bis 3, von meist etwas angetrunkeneren jüngeren Männern, die ihm tatsächlich gratulieren wollen und einfach die Bewunderung loswerden wollen, was für einen genialen Bass er Weiland auf Captain Future gespielt hat. Denn es war gewiss einer der ersten geslappten Bässe, die man in Deutschland zu hören bekam. Und das im Kinderprogramm. Was wollten wir mehr? Neben Christian Bruhn gab es aber natürlich auch andere wichtige Komponisten von Kindermusik in den 70er und 80er Jahren. Ein Name, der fallen muss, auch wenn es kein Deutscher ist, ist der Name Karel Svoboda. Karel Svoboda hat unfassbar viel Musik komponiert und sehr, sehr viel für Kinderproduktionen. Er ist ein tschechischer Komponist, der am 19.01.1938 geboren wurde und sich leider am 28.01.07 das Leben genommen hat. Das war für mich tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil mir Karel Svobodas Musik unfassbar wichtig ist. Ich nenne einfach mal ein paar Serien, aus der ihr die Musik gewiss kennen werdet. Da wäre zum Beispiel Die Besucher, Unterwegs nach Atlantis, Der fliegende Ferdinand, Vicky und die starken Männer, ja, alles außer dem Titellied, Die Biene Maya, ja, alles außer dem Titellied, Pinocchio, Nils Holgersson, Tao Tao und ganz wichtig, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Und hier hören wir jetzt mal rein. So, Stefan, was sagt dir das?
Ja, das ist natürlich Kindheit pur und nicht nur Kindheit, sondern es ist ja ein Film, der sich über Generationen hinweg ja konserviert hat.
Ja.
Und den ich noch mit meinen Kindern geschaut habe oder schaue, wenn es sich die Gelegenheit bietet, dazu halt.
Meist zur Weihnachtszeit.
Meistens zur Weihnachtszeit, wie kommt's? und ja, dieses Thema, was er denn auch im Text später erfahren hat, ist natürlich einfach wunderschön und bringt diese ganze Emotion, die diese Bilder auch transportieren, wunderbar rüber. Also, der, sag mal so, die Bilder funktionieren nicht ohne diese Musik halt und diese Emotionalität, die im Film rüberkommt.
Ja, so sehe ich das auch. Interessanterweise finde ich, dass er sehr viel Volkstümliches mit heiteren oder melancholischen Melodien verbindet und da seine Kraft rauszieht. Das Ganze hat etwas Volkstümlicheres. Und
dieser Film, ich weiß gar nicht, wie das hier war, aber der war bei uns halt in der DDR ein absoluter, oder auch mit der Prägung, die wir hatten, ein absoluter Kultfilm.
Ja.
Also da verging wirklich kein Weihnachten, ohne dass dieser Film lief.
Das ist hier auch ein Phänomen, aber gewiss ein etwas schwächeres verglichen mit der ehemaligen DDR. Zumindest in meiner Beobachtung. Ihr dürft da draußen natürlich anderer Meinung sein und uns die gerne kundtun. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Post von euch Lauschlappen.
Ich erinnere mich auch, der Film hat natürlich auch deswegen einen gewissen Kultcharakter in der DDR erreicht, weil er auch mit Schauspielern aus der DDR besetzt war. Unter anderem Rolf Hoppe als König und Vater von Aschenbrödel.
Den man nicht mit Edgar Hoppe verwechseln darf, den wir aus den Loriot-Produktionen kennen. Wir hören ein zweites Stück von Karel Svoboda, diesmal das titelgebende Lied für die Serie Nils Holgersson. Viel Spaß. Bitte tut mir vor allem aber euch mal den Gefallen und vergleicht dieses Lied mit Abbas I Have a Dream. Ich habe dieses Beispiel rausgesucht, weil ich finde, dass man hier sehr gut wieder diesen volkstümlichen Charakter spürt, gleichzeitig mit der leichten Melancholie, für die Svoboda für mich persönlich steht. Was gibt und sagt dir dieses Thema, Stefan?
Tatsächlich nicht viel, weil ich, glaube ich, keinerlei Beziehung tatsächlich zu Nils Holgersson habe und auch das Stück bisher nicht kenne.
Hm. Tatsächlich ist es hier auch wiederum die Musik, die größte Faszination auf mich ausübt. Würde man diese aus der Serie streichen, weiß ich nicht, ob ich die geguckt hätte. So habe ich die total gerne gesehen und stelle eben fest, dass ich mit Musik von Karel Svoboda sozialisiert worden bin. Sie war immer um mich herum. Und das ist eben auch das Vornehmliche von Kindermusik. Sie, in Anführungsstrichen, indoktriniert uns in einem jungen Alter, wo wir alles noch widerspruchslos aufnehmen und es zu unserer DNA machen. Das letzte Beispiel für Karel Svobodas Kindermelodien ist der gute alte Pinocchio, gesungen von Mary Rose. Viel Spaß. Ach, diese wunderschöne Melancholie. Ich liebe dieses Stück. Wie geht's dir damit, Stefan?
Ich muss dabei an Puppet on a String denken.
Ja, ich verstehe warum. Ja.
Ich glaube, die Interpretin hieß Sandy Shaw damals. Richtig. Von dem Lied.
War das nicht eins meiner auch Lieblingslieder? Ein ESC-Stück, Herr Übelacker?
Kann sein.
Wissen wir beide nicht so nicht genau. Komm, ich gucke das kurz nach und wir tun so, als hätten wir es gewusst. Kleinen Moment. Ja, da fällt es Google und mir wieder ein. Es war 67, Puppet on a String, Beitrag Großbritanniens für den Eurovision Song Contest gewesen. Jetzt möchte ich beim tschechoslowakischen Kinderfernsehen bleiben, aber die Serie wechseln.
Kannst du das nochmal sagen?
Und damit sind wir mitten im Wunderland der tschechoslowakischen Kinderserien. Das dürft ihr angetrunken gerne mal nachsprechen. Stefan, gibt es tschechoslowakische Kinderserien, die dir vornehmlich im Gedächtnis geblieben sind?
Natürlich Pantau.
Ja, Otto Schimanek als Pantau.
Dann Lollek und Bollek.
Ah, okay.
Mehr müsste ich jetzt mir anlesen und kenne ich denn bestimmt auch wieder.
Das heißt, du hast Luzi, der Schrecken der Straße, nie gesehen?
Nee, ja. Also bestimmt gesehen, hat aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so.
Ja, ich erlaube mir aus Luzi, der Schrecken der Straße, sowohl das Titellied als auch den Abspann, der wichtiger ist, weil es das eigentliche Titellied darstellt, darzubieten und alles Weitere danach. Viel Spaß beim Hören. Hier stammt die Musik von Angelo Michailov. Ich musste Luzi der Schrecken der Straße reinnehmen, weil es eine für mich total wichtige Serie meiner Kindheit ist. Dafür gibt's auch einen Grund. Schaut euch die Serie nochmal an, vornehmlich die Folge Luzi geht in die Stadt. Dann werdet ihr feststellen, dass unglaublich viele Szenen in Köln und in Bonn spielen. Und wo nehmen wir diesen Podcast auf? Richtig,
in Euskirchen.
Vollkommen richtig, in Kuala Lumpur. Das war für mich als Kind unfassbar faszinierend. Quasi der Brückenschlag in die Serie. Es wurde plötzlich möglich, weil es in der Stadt gespielt hat, die ich kannte. Es spielte sehr viel vom Kaufhof in Bonn. Das hat mich als Kind unglaublich fasziniert. So, und da haben wir zum zweiten Mal heute über eine Serie mit Knetmännchen gesprochen. Ich könnte schwören, dass die Hallo Spencer Knetmännchen und Friedrich aus Luzi, der Schrecken der Straße, mindestens Schwippschwager sind. Was meinst du?
Ich komme da auch immer ehrlich gesagt durcheinander.
Spencer, der Schrecken der Straße. Aber zurück in deutsche Gefilde. Jetzt fällt der Name Ingfried Hoffmann, den ihr alle wahrscheinlich so noch nicht gehört habt. Er war ein Gründungsmitglied der Klaus Doldinger Band und hat solche Songs wie das Der, die, das Sesamstraßen-Titellied auf dem Kerbholz. Auch Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Von ihm stammt die Titelmelodie, und da schließt sich der Bogen von gerade, Hallo Spencer, sowohl als auch die Sendung mit der Maus und Robby, Tobby und das Flievertüt. Hast du einen dieser Songs oder vielleicht gleich mehrere im Ohr, Stefan?
Natürlich.
Das ist total ambitionierte Musik. Man merkt, der Mann kommt aus dem Jazz. Und ich habe schon als Kind gedacht, dass das Der, die, das Titelthema irgendwie musikalisch total überfrachtet ist. Da passiert super, super viel. Achtet mal drauf, was gleich im Schlagzeug passiert. Und ja, das heißt, das hören wir uns jetzt mal an. Der, die, das von Ingfried Hoffmann. Viel Spaß.
Aus der Reihe klassische Verhörer fällt dieses Lied bei mir zumindest.
Ach, du auch?
weil ich immer wer wie was verstanden habe.
Ich habe nichts verstanden als Kind. Ich habe mich, was ist Froggen? Ich wusste nicht, was Froggen ist. Meine Mutter hat mir dann erklärt, nein, im Chor singt man so. Und ich habe mich immer gefragt, warum singt man im Chor so, dass man es nicht versteht?
Ich habe erst Jahre später verstanden, dass es der, die, das heißt, also die Artikel und nicht wer, wie, was. Wobei wer, wie, was mir von der Systematik eigentlich viel mehr Sinn ergeben müsste.
Ja, so wie das Englische, the.
Weil es heißt ja dann, wieso, weshalb, warum, das sind ja die anderen Fragewörter. Ich werde es nicht verstehen.
Ja, mit erwachsenem Verstand kommt man auf Dinge, die einem als Kind verborgen geblieben sind. Und in der Tat, ich finde, hier ist das Fehlhören vorprogrammiert. Hoffmann komponierte auch Musik für die Sendung mit der Maus, jedoch nicht das Titelthema, obgleich es durchaus gepasst hätte aus meiner Sicht. Was wir uns anhören möchten, ist meiner Meinung nach aus seinem Meisterwerk. Und das ist Robby Tobby und das Flievertüt gewesen. Eine wirklich sehr, sehr aufwendige Bluescreen-Produktion des WDR aus den frühen 70er Jahren unter der Regie von Armin Maywald. Wir hören aus Robby Tobby und das Flievertüt das Stück Guten Flug.
Ja, auch das ein Zeugnis seiner Zeit gewesen, ganz zweifellos.
Ja, aber wie aufwendig produziert. Ich meine, es geht um Musik für Kinderserien und das ist dermaßen aufwendig komponiert und produziert. Genauso wie die Serie, die erste Matz-Serie, also die erste Serie, die eine reine Magnetbandaufzeichnung war und komplett auf Bluescreen gesetzt hat. Ich glaube, die Produktion hat 3 Jahre gedauert. Der totale Wahnsinn. Und für mich immer wieder ein Highlight, das ich mir total gerne mit meinem Sohn angucke.
Aber vielleicht liegt auch darin eben dieser Zauber dieser Geschichten, dass man sich damals halt einfach Mühe gegeben hat mit den Sachen.
Also hier ist das definitiv der Fall. Hier merkt man, wie viel Liebe im Detail steckt. Und das ist das, was gutes Kinderfernsehen der 70er und 80er meines Erachtens auch ausgemacht hat.
Ich würde sogar so weit gehen, dass es nicht nur auf Kinderfernsehen sich beschränkt, sondern überhaupt auf gutes Fernsehen.
Ja, das wäre an sich sehr wünschenswert. Wir wissen, mit welch heißer Nadel heute alles gestrickt wird. Bevor wir den Herrn Hoffmann verlassen, möchte ich nochmal auf die Shownotes verweisen, denn es gibt ein wunderbares Interview mit Ingfried Hoffmann im Rahmen der erlebten Geschichten des WDR. Schaut euch den Link an, hört mal rein, der Mann hat viel zu erzählen. Kommen wir zu den nächsten beiden Männern. Es handelt sich um Quirin Amper Junior und Fred Strittmatter, Namen, die wahrscheinlich so noch keiner von uns vorher gehört hat. Sie zeichnen allerdings verantwortlich für eine ganz bestimmte Art von Kindermusik. Es wurden nämlich gerade im Geiste der 70er viele alte Formate wieder aufgehübscht, aufgefrischt und auf die Art und Weise auch mit neuer Musik versehen, um sie Kindern zugänglich zu machen. Man erinnert sich vielleicht an die Dick und Doof Schwarz-Weiß-Serie der 70er. Ich denke an Western von gestern. Ich denke an Väter der Klamotte. Und Männer ohne Nerven. Ich denke aber auch an Zeichentrickserien wie Die schnellste Maus von Mexiko, Der rosarote Panther oder Mein Name ist Hase. Eine Menge Stoff. Beginnen möchte ich mit dem Western von gestern Thema. Viel Vergnügen. Reitet das nicht herrlich vor sich hin? Wer da keinen Galopp hört, tut mir schwer leid. Western von gestern von Quirin Amper Junior und Fred Strittmatter. Was sagst du dazu?
Ich liebe Western-Themen und da bildet das keine Ausnahme.
Ja, ich finde es ganz, ganz großartig komponiert. Es hat tatsächlich ein bisschen Elemente aus den glorreichen Sieben geklaut, gerade was das Harmonische im Hintergrund anbelangt. Achtet mal drauf, vergleicht doch mal direkt, wenn ihr wollt. Ja, wie bereits erwähnt, hatten sich Amper und Strittmatter vieler alter Schwarz-Weiß-Schinken angenommen. Weitere Aufbereitungen alter Serien, alter Formate, vor allen Dingen alter Comedy-Filme der 20er und 30er Jahre, die meist noch Stummfilme waren. Sie wurden uns präsentiert im Rahmen einer Serie namens Väter der Klamotte und Männer ohne Nerven. Jeweils auch mit Musik von Amper und Strittmatter. Diese Musik ist meist klamaukig und lustig. Hier habe ich das Stück Happy Theme ausgewählt, weil es einen ähnlichen Effekt wie das Jackety-Sex vom Anfang haben kann. Wenn es gruselig wird, wenn es im Straßenverkehr angespannt wird, legt dieses Stück auf und der Filter wird euch glücklich machen. Hört mal rein. Ja, eine sehr geräuschaffine Musik, die uns hier geboten wird. Stefan, was meinst du?
Ja, mir hat dann auch so ein bisschen dieses Boom gefehlt.
In der Tat, da gibt es einiges an Geräuschen. Und meine Empfehlung bleibt, benutzt es als Filter, wenn die Sachen hart auf hart kommen. Amper Junior und Strittmatter konnten aber auch Zeichentrickserien und haben uns mit Mein Name ist Hase folgendes Thema geliefert. Ja, die gesungene Inhaltsangabe, da haben wir sie mal wieder. Kennst du dieses Thema, Stefan?
Ich liebe Bugs Bunny und als Kind habe ich natürlich noch mehr geliebt. Das ist genau mein Ding halt, auch diese Revue, dieses so Fred Astaire-mäßige, ja, was dort aufgegriffen wurde.
Du beziehst hat mir dich immer auf sehr den gefallen. Vorspann, verstehe ich.
Ja, ja, genau, hat mir sehr gefallen. Eines meiner Lieblings-Zeichentrickserien tatsächlich halt auch.
Ach, das wusste ich nicht. Dann ist es ja ein Volltreffer, freut mich sehr. Hast du eine Lieblingsfigur aus Mein Name ist Hase?
Also eine Lieblings von den, in Amerika heißen sie ja die Looney Tunes.
Ja, Looney Tunes.
Oder Looney Tunes, genau. Boah, da gibt es so viele, Roadrunner und Karl Coyote fand ich immer großartig, ja. Also eigentlich haben alle was für sich, die Duck, Tweety und Sylvester, die Büchi, Miezekatze und ach ja, herrlich. Ja, und wunderbar. Natürlich Bugs Bunny mit seinem Witz und mit seiner Ironie. Mein Name ist Hase, das Stück wurde ja später auch noch von Chris Roberts rausgebracht. Natürlich, er hat eigentlich nur, ist eine falsche Fährte von mir, er hat natürlich nur den...
Du Drecksack, ich bin im Bilde.
Er hat nur den
Titel genommen.
Nur den Titel genommen.
Die Redewendung, Mein Name ist Hase, ist ja geläufig und bekannt und bedeutet so viel wie Ich weiß von nichts. Sie geht auf den Jurastudenten Viktor von Hase zurück. Er hat sich wohl bei einer polizeilichen Befragung im Jahre 1854 auf die Bemerkung Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts zurückgezogen. Abschließen möchte ich das Kapitel Amper Junior und Strittmatter mit den Vätern der Klamotte. Ein Titelthema, das meiner Generation sehr nachhaltig, auch unheimlich im Gedächtnis geblieben ist. Achtet mal auf das Schön, das jeder aus meiner Generation mitsprechen kann. Here we go. Ja, auch hier setzt die Musik der eigentlichen Sache eine zweite Komik auf. Genau dasselbe ist übrigens in der Moderation passiert. Der von mir hochgradig geschätzte Hans-Dieter Hüsch spricht hervorragend diese alten Schwarz-Weiß-Stummfilme. Und er findet nebenbei so Leute wie den Wachtmeister Eckensteher oder Wachtmeister Knickebein. Das alles sagt dir wahrscheinlich gar nichts, Stefan, richtig?
Nein, aber ich finde es auch hier haben wir wieder eine gesungene Inhaltsangabe.
Ja.
Was die Leute hier jetzt zu erwarten hat.
So ist es. Und das ist durchgehend Tenor bei Amper Junior und Strittmatter. Man höre sich den rosaroten Panther an. Was auch noch sehr lustig ist aus der Sicht des Musikers. Die beiden Revue-Nummern Väter der Klamotte und Mein Name ist Hase sind im Prinzip austauschbar bzw. ineinander überblendbar. Was allein dadurch zu beweisen ist, dass man die beiden wunderbar ineinander mashen könnte. Vorhang auf, der Spaß beginnt, die große bunte Barney-Show.
Ja, ja, okay.
Wir kommen nun zu einem Mann, dessen Schaffen mir ganz besonders am Herzen liegt. Ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich Christoph Busse nicht innerhalb dieser Folge erwähnt hätte. Christoph Busse war nicht nur Drehbuchautor und Regisseur für die Sesamstraßen-Filme und Hallo Spencer, sondern vornehmlich Musiker. Das heißt gar nicht so vornehmlich. Er selbst hat das immer nur so als Beifang verstanden. Ich persönlich jedoch bin davon überzeugt, dass dort seine allergrößte Stärke liegt. Die Lieder und Geschichten um Herrn K. und Dr. Blau sind mir ewig im Gedächtnis. Ich muss daran denken, wie viele Lieder, die er geschrieben hat, damit beginnen, dass einem etwas passiert. Da ist einer im Gras und schleicht. Oder einer guckt raus in den Regen. Das fand ich immer faszinierend. Stimmt, damit fühlen wir uns automatisch alle angesprochen. Er hat unter anderem Hans Harz, Nana Mouskouri und die Band Nazareth produziert. Und mit dem gleichen Anspruch ist er an Kinderlieder herangegangen. Das ist ein Gegenentwurf zum Birger Heimann beispielsweise, der als Linie 1 Komponist später Furore gemacht hat und im Format Sesamstraße, Kli, Klack, Klavitterbus und Rappelkiste auf einem Hocker mit der Akustikgitarre Lieder zum Besten gegeben hat. Und ganz genau das wollte Christoph Busse nicht. Hier war vollkommen klar, die Kinder brauchen genauso ein Qualitätsprodukt wie die Erwachsenen auch. Der Respekt vor Kindern als Menschen ist den Liedern immer anzumerken. Es ist immer ein Empowerment, immer ein Entspannen, immer ein Es ist okay, wie du bist. Hier eine Auswahl zu treffen, fällt mir extrem schwer. Deshalb möchte ich euch bitten, generell mal nach Christoph Busse und Sesamstraße auf YouTube zu googeln, auch wenn es YouTube ist. Hier und heute werden wir einen Song hören, der mir persönlich total wichtig ist, weil er mir als Kind ein Freiheitsgefühl vermittelt hat, das ich immer noch habe, wenn ich dieses Lied höre. Es ist der Fahrradsong. Wenn andere Menschen von einem Gefühl der Freiheit sprechen und meist ihren Führerschein damit assoziieren, ist es bei mir das Fahrradfahren. Und genau da holt mich Christoph Busse mit dem Fahrradsong ab. Und das Schöne ist, das klappt heute noch bei mir. Wenn ich mich heute mit 53 aufs Fahrrad setze, denke ich häufig genug noch: Steig auf dein Rad und fahr davon. Steig auf dein Rad und fahre. Ja, und man hört vielleicht schon, dass ich dabei ordentlich Endorphine freisetze. Christoph Busses Songs innerhalb der Sesamstraße vermitteln Empowerment, wollen Kindern Einsichten geben und Kinder emotionalen Halt bieten, indem sie zeigen, du bist nicht der Einzige, dem es so geht und du musst dir im Prinzip keine Sorgen machen, alles ist gut. Und davon handelt gezielt das nun folgende Lied, der Egal-Song, den es in zwei Versionen gibt. Ich verlinke beide. Viel Spaß! Das Besondere am Egal-Song ist, dass ich erst nachdem ich diese Auswahl getroffen habe, hören durfte, dass Busse selbst dieses Lied für sich als sehr, sehr wichtig empfindet. Und nicht nur er, mir geht es ganz genauso. Denn im Egal-Song wird Kindern gesagt, ey, es ist okay, wie du bist, ganz egal, wie du bist. Und das in den 70ern. Wer das Thema Christoph Busse noch ein bisschen vertiefen möchte, der möge bitte zum Podcast Sprachplanet von Julian Schlichting durchdringen. Dort gibt es ein anderthalbstündiges Interview mit Christoph Busse, übrigens das einzige, das zu finden ist. Hervorragend gemacht. Vielen Dank, Julian. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich verfolge nicht nur diesen Podcast, sondern auch seinen Podcast Popkultur, den er zusammen mit dem von mir ebenfalls sehr geschätzten Martin Reinl abhält. Wir nähern uns dem Ende unseres kleinen Ausflugs durch Kinderfilme und Serien respektive deren Musik der 70er und 80er Jahre. Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass auch häufig die Verwendung klassischer Motive vorkam. So hören wir zum Beispiel in der Kinderserie Das Haus der Krokodile Chopin oder in der amerikanischen Serie Die Bären sind los, Bizets Carmen. Stefan, gibt es etwas, was du zum Schluss noch sagen möchtest?
Ich habe noch eine Serie vermisst, muss ich gestehen, an die ich gedacht habe bei der Vorbereitung.
Und das wäre was geworden?
Die Kinder vom Süderhof. Ich sehe ein Fragezeichen, liebe Hörer,
ja, ein
über
großes.
Den Kopf meines Kompagnon kreisen.
Genau, und ein bebrilltes Fragezeichen.
Tatsächlich hat das gleich zwei Assoziationen. Und zwar solltet ihr, wenn ihr dieses Stück mal gehört habt, dieses Thema, ich glaube, die Serie war so eine Reiterhof-Serie, so ein bisschen so wie die Neue zum Immenhof, nur neuer. So habe ich zumindest in Erinnerung, kann mich erinnern. Und das Titelstück war sehr, sehr stark angelehnt an Adam Ants Stand and Deliver.
Oh, du hast mich sehr neugierig gemacht.
Dann würde ich doch sagen, hören wir mal rein.
Ja, sehr gerne. Auf geht's. Eine Rolf-Zukowski-Produktion, wie ich sehen konnte. Sie stammt allerdings aus dem Jahr 1991, aber wir wollen mal nicht päpstlicher als der Papst sein. Warum ist es dir so wichtig? Warum hast du es drin haben wollen? Abgesehen davon, dass ich da auch das Galoppieren deutlich höre und die Hörner im Halali wähne.
Ja, ich hätte gedacht tatsächlich, dass er aus den 80ern kommt. Ich habe das jetzt quasi gefühlt. Aber wie gesagt, wir sollten mal das Stück noch im Kopf haben und sollten mal, jetzt kommen wir nämlich in die 80er, rein, das Stück Stand and Deliver von Adam and the Ants hören.
And so we do. Okay, sehen wir mal vom Galoppieren am Anfang ab, gibt es dort fast eine 1:1 Kopie. Gut gehört, Herr Übelacker.
Und wollen wir den Bogen nochmal richtig rund machen?
Yes, please.
Dann gehen wir doch mal ins Jahr 2000.
Jawohl.
Und um jetzt den roten Faden noch weiter von der Kordel zu wickeln, hört euch nochmal das Stück Manchmal haben Frauen von Die Ärzte aus dem Jahr 2000 an. Vielleicht erkennt ihr auch da die eine oder andere Ähnlichkeit.
Und das soll's nun wirklich gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Speedy Gonzalez und bei mir war wie immer frech vergnügt und froh
Stefan Übelacker.
Und heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Musik, Musik, Musik. Der Lauschplausch. Mit Mimi, mit Tusche. Und Stefan Übelacker.
Hey, hey du, psst, hör zu, komm her. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht? Hier, sieh mal. Na, willst du nicht vielleicht diesen Outtake kaufen? Für nur 5 Pfennig. Genau.
Der Film hat natürlich auch deswegen einen gewissen Kultcharakter in der DDR erreicht, weil er auch mit Schauspielern aus der DDR besetzt war, unter anderem Rolf Hoppe als König und Vater von Aschenbrödel.
Den man nicht mit Edgar Hoppe verwechseln darf, den wir aus den Loriot-Produktionen kennen. Tut mir leid, aber das musste jetzt sein.
Der Film hatte natürlich auch im Osten deswegen auch einen Kultcharakter, weil natürlich auch Schauspieler aus der DDR mit beteiligt waren, wie zum Beispiel Edgar Hoppe als der König oder der Vater von Aschenbrödel.
Ich glaube, du meinst Rolf Hoppe.
Nochmal. Jetzt hast du mich... Verdammte Axt. Okay.